Heute geht es darum, dass die Fürsorge an der großen Gemeinde Jesu stattfinden soll, dass die örtliche Gemeinde sich nicht als die alleinige betrachtet in dieser Welt, sondern den Zusammenschluss aller Gläubigen in der Welt erkennen soll. Wir lasen von der Gemeinde zu Antiochien, die in Syrien liegt. Ja, wir haben ja auch viele syrische Christen, die nach Deutschland, nach Europa gekommen sind. Antiochien, wo man zuerst die Gläubigen Christen nannte, weil man gesehen hat, dass sie Christus folgen. Und wir haben uns gesagt, es ist ein wunderbares Zeugnis, wenn die Menschen uns Christen nennen, aufgrund dessen, dass sie Christus in uns sehen, in den Handlungen erkannt haben. Sie gehen ja auf das Wort von Christus ein. Sie leben ja in der Freiheit Christi. Sie handeln, wie Christus gehandelt hat. Sie handeln in der Liebe. Sie wurden zuerst dort in Antiochien Christen genannt. Als Barnabas nun von Jerusalem aus geschickt worden ist dorthin, hatte er große Freude. Er war erstaunt, welch großes Werk Gott in Jesus unter den Gläubigen in Antiochien dort in Syrien tat. Es war ja außerhalb von Israel bereits schon. Zunächst dachten ja die ersten Christen, dass Gott nur sein Wort für Israel erfüllt hat. Weil das ja zu Israel sagte, die Heiden hatten ja keine Ahnung davon. Zu denen redete Gott gar nicht. So steht's in der Bibel. Er redete nur zu seinem erwählten Volk. Das hat er sich extra erwählt, um zu ihnen zu reden. Und was er zu ihnen gesagt hat, sollte schlussendlich dann auch die ganze Welt hören. Israel wird ja nicht umsonst Diener genannt. Gottes Diener. Und Diener, die nicht gehorsam sind, erdulden manchmal auch recht große Strafen. Ich denke so an dieses eine Wort, das will ich vorab sagen, was Bruder Nötzold, der früher hier diente, einmal erzählt hat, im Blick auf seinen Sohn, der auch Bäckermeister war, der jetzt schon in Pension ist. Und der beschwerte sich immer wieder bei seinem Vater, warum er so stark angepackt wird oder mal eine Ohrfeige gekriegt hat, im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern. Da sagt er ja, weil du mein Sohn bist. Von dir verlange ich etwas, was ich von anderen vielleicht nicht verlangen kann. Und deswegen musste Israel auch viel leiden, weil sie eben der Diener Gottes waren. Deswegen wurden sie auch in die Fremde geschickt, aufgrund des Ungehorsams. Wir, die wir manchmal doch auch ungehorsam sind, dürfen in Berlin bleiben. Ja, Gott könnte uns auch in die Wüste schicken, bei dem, was wir manchmal so verzapfen. Ne? Aber wir dürfen da bleiben. Wir müssen nicht in die tiefsten Tiefen der Gottlosigkeit hineingehen und sie ertragen. Ja, und so dachten viele Christen damals, das ist ja nur für uns jetzt gegeben, dass der Erlöser endlich da ist. Und sie staunten darüber, dass auch die Heiden plötzlich von dem Erlöser hörten und ihn annahmen und sogar den Heiligen Geist empfingen. Im Hause des Cornelius zum Beispiel. Petrus predigte und er musste gerade aufhören zu predigen, weil der Heilige Geist auf die Leute kam und sie weissagten. Da denke ich so an diesen Missionar Brainerd. Brainerd, der unter den Indianern gepredigt hat. Gott hat diesen jungen Mann, er wurde heimgerufen, da war er vielleicht Anfang 30 und vorher hatte er dort unter den Indianern gepredigt. Und da kann man lesen, manchmal predigte er unter den Indianern, er kam nur vielleicht 10 Minuten weit und dann musste er aufhören, weil die alle Buße taten, die fielen in den Buß und weinten, dann ging er nur von einem zum anderen, um ihn zu trösten. Er war erstaunt, er hat ja noch gar nicht mal zu Ende gepredigt. Und schon war der Heilige Geist auf sie gekommen und sie baten um Vergebung und nahmen Jesus in ihr Leben auf. Ja, darüber staunten damals die ersten Gläubigen auch. Und auch der Barnabas, der dann nach Antiochien kam, er war ganz erstaunt, was da vor sich geht. In Syrien, die Gemeinde bestehend aus Juden, aus Heiden, da kamen ja welche von Afrika, da kamen welche von Zypern und von Griechenland waren dabei und so weiter. Und alle waren irgendwie ein Herz und eine Seele, dass die anderen sagten, das müssen Christen sein. Müssen Christen sein. Das sieht man, merkt man. Irgendwie dringt das nach außen. Und dann heißt es hier in Kapitel 11, Vers 27 bis 30. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Und dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Saulus wurde ja von Barnabas aus Tarsus wieder geholt, nachdem ja Saulus lange Zeit in Tarsus zubrachte. Er wurde ja von Jerusalem aus da nach Hause geschickt sozusagen, und dann gab es Ruhe unter den Gemeinden. Die Verfolgung hörte dann auf, aber dann suchte Barnabas den Saulus und er diente wunderbar auch in Antiochia. Und diese beiden, Barnabas und Saulus, brachten nun diese gesammelten Gaben nach Jerusalem. Was will uns aber nun dieser Text sagen? Nachdem die Gemeinde in Antiochia wuchs und viele Heiden auch zum Glauben an Jesus Christus fanden, wurde dieser Glaube auch auf den Prüfstand gestellt. Unser Glaube wird auch geprüft. Ob er wirklich Tragkraft hat. Die Praxis im Alltag und im Umgang der Gläubigen untereinander zeigt die Echtheit und die Tiefe des Glaubens. Die Echtheit. Wie gehen die Gläubigen miteinander um? Jakobus, der Bruder des Herrn, durfte Folgendes sagen im zweiten Kapitel seines Briefes. Ab Vers 15 lese ich mal. Da steht: Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihm das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Also der Glaube muss geprüft werden, ob er lebendig ist. Ob auch aus dem Glauben Glaubenswerke entstehen. Nicht Werke zur Rechtfertigung vor dem lebendigen Gott. Denn die Rechtfertigung ist Gnade in Jesus Christus, ein Geschenk, Vergebung der Schuld. Aber nun muss der Glaube auch tätig werden, hier auf Erden. Er erweist sich darin im Umgang der Gläubigen untereinander und auch im Umgang mit der Umwelt, mit den Menschen um den Gläubigen, um die Gläubigen herum. Zwei Schwerpunkte für das neu gewonnene Glaubensleben in der Gemeinde sollten gleich am Anfang auf den Leuchter gestellt werden und wichtig gemacht werden, damit die Orientierung und damit es auch weitergeht im Glauben, die Orientierung im weiteren Verlauf der Nachfolge Jesu nicht verloren geht. Die beiden Punkte sind: Die Gemeinde ist ein Leib. Das muss man erst mal verstehen. Das muss man erst mal annehmen. Ist ein Leib. Die gesamte Gemeinde auf der ganzen Welt. Hier ist keiner extra. Was? Wir sind doch in Antiochia. Ja, ihr seid aber auch nur ein Teil vom Ganzen. Das müsst ihr mal verstehen. Das wurde mal gleich geprüft. Und das andere ist, das Heil und die Orientierung kommt aus Jerusalem. Die Heiden vergessen das ja immer wieder, nicht? Die denken, das kommt aus New York oder vielleicht aus Berlin. Nein, das Heil, die Worte Gottes zu diesem Heil Und das Geschehen zu diesem Heil kam aus Jerusalem. Das mussten die Heiden in Antioch ja auch erstmal verstehen. Zu dem ersten Punkt, ein Leib, Kinder Gottes, wo auch immer auf der Welt, können nicht mehr unverbindlich miteinander leben. Sie sind ein Leib. Alle gehören zu diesem einen geistlichen Leib in Christus und sind zur gegenseitigen Fürsorge verpflichtet. Alle, die an Jesus glauben. Ob der eine nun schon weiter ist oder im Glauben oder erst gerade angefangen hat, ob einer vielleicht Fuß ist, der andere ist Hand, der dritte ist Auge, das spielt die Rolle überhaupt nicht. Alle, die Jesus Christus aufgenommen in der ganzen Welt, bilden diesen einen Leib, den einen Leib in Christus. Und hier merken wir, da wird man bereits schon geprüft. Wieso? Was habe ich mit den anderen, die da wohnen, zu tun? Oder dort auf dem anderen Kontinent? Wir sind doch hier diese wichtige Gruppe. Auf die kommt es doch an. Wir sind die, die alles verstehen, die anderen verstehen nichts oder wenig, versteht ihr? Und dann bilden sich immer wieder neue kleine Kreise, weil die sagen, ja nur wir verstehen uns. Die anderen verstehen uns gar nicht. Nein, es gibt nur einen Leib. Und das mussten sie gleich feststellen. An dieser Stelle wird deutlich, dass ein an Jesus gläubig gewordener Mensch nicht ohne Anschluss an eine sichtbare örtliche Gemeinde leben kann, wenn er nicht unter das Urteil von Sprüche 18, Vers 1 fallen möchte, wo es heißt, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und setzt sich gegen alles, was gut ist. Wenn er nicht an diesem einen Leib, der sich auch örtlich niederschlägt, teilhaben will. In 1. Korinther 12 lesen wir ab Vers 12 folgendes. Wir haben zwar an diesem Leib viele Glieder, aber die gehören alle zusammen. Die gehören alle zusammen. Da heißt es hier, wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Slaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Alle mit einem Geist getränkt. Also hier wird der Zusammenschluss unter den Gläubigen gesucht und gefördert. Alle, die denselben Geist haben, gehören zu diesem einen Leib. Und dem soll man sich auch aussetzen und anschließen. In den Versen weiter 25 im selben Kapitel heißt es, in dem Leib soll keine Spaltung sein, sondern die Glieder sollen in gleicher Weise füreinander sorgen. Und dieser Leib, haben wir gesagt, ist ja weltweit. Das heißt, die Fürsorge ist nicht nur vor Ort zu sehen, sondern in diesem gesamten Leib. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Verstehen wir das? Manchmal verstehen wir es schlecht. Unser Glaube wird geprüft, deswegen können wir nicht miteinander. Ja, warum können wir nicht miteinander? Wieso, der ist doch auch gläubig. Ja, nee, der ist eben nicht gläubig, sage ich dann. Dann kann ich mit ihm nicht. Aber die Gemeinde zu Antiochia sollte das verstehen, dass sie vor Ort nicht die einzigen sind, die Heiligen, sondern die weltweite Gemeinde, auch die zu Jerusalem. Das geht mich was an, wenn die Hunger haben zu Jerusalem. Und das taten sie dann auch. Sie haben dann zusammengelegt, um ihnen etwas zu geben. Die Brüder, die sie noch gar nicht gesehen haben, die Schwestern, die sie noch nie gesehen haben, waren ihnen plötzlich wichtig. Jede Not der weltweiten Gemeinde geht uns etwas an und fordert uns zu möglichem Beistand auf, sei es im Gebet oder durch materielle Gaben oder persönliche Hilfe. Die örtliche Gemeinde ist darum nie die allein entscheidende oder seligmachende im Heilsplan und in der Heilserkenntnis Gottes. Sie ist zwar einem eigenen, vor Ort gegebenen Missionsauftrag unterworfen, aber doch nur ein Teil des Ganzen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Antiochia-Gemeinde, aber ich denke auch für alle anderen Gemeinden. Wir sind nur ein Teil des Ganzen, ein Stück. Wenn man die weltweite Gemeinde aufteilen wollte, dann sind wir vielleicht auch nur ein Auge oder ein Fuß. Und woanders ist der andere Fuß. Die Fürsorge für die Gläubigen untereinander ist also geboten, gleich welcher Nationalität oder welches Volksgepräge sie haben. In Lukas 4, bei der Antrittsrede Jesu in der Synagoge zu Nazareth, spricht er von der Sendung für bestimmte Leute. Er spricht von denen, die arm sind und elend sind, die Fürsorge brauchen. Er spricht nicht von denen, die so sagen, wir haben alles, wir sind satt, wir bedürfen nichts, sondern der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, den Bedürftigen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen. Sie sollen frei sein, den Blinden, sie sollen sehen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Denen, die Hilfe brauchen, denen soll das Evangelium gesagt werden. Das sind also die Bedürftigen, die in der Praxis das Evangelium des Heils verspüren sollen, indem sie den Segen Gottes durch seine Kinder erfahren. Einer soll dem anderen diesen Segen mitteilen, den er selbst empfangen hat. In Lukas 14, wo Jesus Christus davon spricht, dass man bei einem Gastmahl, wenn man ein großes Gastmahl macht, nicht die Freunde, die Bekannten einladen soll und nicht die, die einem das wieder vergelten können, sagt Jesus Christus, wenn du so ein Gastmahl machst, dann lade die ein, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden, die dir nichts geben können. Die sollen nämlich erfahren, dass du zu mir gehörst. Die sollen das erfahren. Und so ist das ja letztlich auch in der Gemeinde. In der Gemeinde soll es auch so sein, nicht dass nur die, wo sie meinen, sind gleichgesinnt und der versteht mich, sich einladen, sondern gerade diejenigen, von denen sie glauben, dass sie ein wenig gefördert werden sollen. Sie brauchen den Zuspruch, sie brauchen die Nächstenliebe, sie brauchen die Hilfe. Die sollen eingeladen werden, die sollen mitgenommen werden auf dem Weg des Heils. Ich lese uns mal Lukas 14, 13 und 14, wo der Herr dann sagt, wenn du ein Mahl machst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und in Vers 21 desselben Kapitels, da ging es ja um das große Abendmahl, wo die Knechte die Leute einladen sollten, die so im Fokus dieses Herrn standen, der dieses Abendmahl gab. Aber sie hatten alle eine Ausrede, sie konnten nicht kommen. Der Knecht kam zurück und sagte seinem Herrn, das an. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu dem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straße, auf die Gassen und führe die Armen herein, die Verkrüppelten, die Blinden, die Lahmen. Der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune, nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Dass mein Haus voll werde. Auch das musste die Gemeinde zu Antiochia lernen. Lernen, dass es nicht nur um sie geht, um ihren Klüngel, um ihren Kreis. da wo sie sich so wohlfühlen untereinander, sondern es ging um Auftrag, es ging um gegenseitige Annahme. Die Schwachen sollen besonders angenommen werden und die noch außerhalb stehen, sollen eingeladen werden. Es ging nicht um das Wohlfühlen untereinander. Wer die Hilfe den Brüdern versagt, macht sich schuldig, wie der reiche Israelit dem armen Lazarus gegenüber schuldig wurde. In Lukas 16 steht es, da war ein reicher Mann, der lebte in Freuden, er aß, er trank, er hatte alles, aber da saß dann dieser kranke Lazarus. Dem blieb nichts anderes übrig, als nur, falls man Krümel vom Tisch fällt, diesen zu nehmen. Und geheilt wurde er auch nicht. Die Hunde mussten seine Wunden lecken. Obwohl der Reiche gerade nebenan war. Der war so gesegnet mit irdischen Gütern. Und er versagte aber die Hilfe an dem Nächsten. Auch zu den Pharisäern. Diesen gesetzlich Frommen, die aber nicht reich an Barmherzigkeit waren, musste der Herr, Matthäus 9, Vers 13, sagen, lernt doch, was das ist. Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das ist ja auch ein Wort, ein Zitat aus dem Propheten Hosea. Hosea, da steht es dann so in der Weise, Hosea 6, Vers 6, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Was taten denn die Pharisäer? Ja, sie sagten, na ja, die Zöllner, der Matthäus und seine Freunde, das sind doch Sünder. Und zu denen gehst du und isst du? Und dann hat der Herr gesagt, nun lernt das mal. Ihr müsst das lernen, was das bedeutet. Barmherzigkeit und Liebe, das ist wichtig. Nicht eure Erkenntnis, die ist nicht so wichtig, sondern Barmherzigkeit und Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass eben auch hier die Gemeinde zu Antiochien, die ja wirklich einen wunderbaren Start hatte, nun in die Praxis geführt werden sollte, um zu zeigen, dass das, was sie in Jesus gewonnen haben, auch eine Auswirkung hat für den Nächsten. Saulus, der später der Paulus war und die meisten Briefe im Neuen Testament schreiben durfte, sagte ja auch im Römerbrief im 12. Kapitel, ich lese uns das mal am besten direkt ab Vers 13, wo er genau von diesem Kriterium sprach. Wenn das nicht nötig gewesen wäre, weil das alles so gut funktionierte, hätte er das gar nicht schreiben brauchen. Ja? Aber es musste geschrieben werden, weil es immer wieder diese Eigenbrötlerei unter den Gläubigen gab. Und jeder suchte so das Seine. Und dann schreibt er hier, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Naja, ist es nicht selbstverständlich? Offenbar nicht. Da passiert immer wieder was anderes. Übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen. Ja, das macht ihr nicht immer. Segnet und flucht nicht. Ja, warum steht das drin? Ja, weil wir das vergessen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint doch mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Ja, muss man denn das unbedingt schreiben? Sind nicht Christen immer alle eines Sinnes? Offenbar nicht. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Ach so, na, ich hatte gerade jemand gefunden auf der gleichen Ebene. Jetzt soll ich mich zu dem Geringen... Ja, das steht da drin. Haltet euch nicht selber für klug. Muss das da drin stehen? Ja, weil das ja allzu oft passiert. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Saulus hatte das gelernt. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er war in Antiochien nachher. Ein Jahr mit Barnabas haben die da gepredigt. Er hatte es lernen müssen. Und dann hat er später in den Briefen auch weiter gesagt, was nötig ist, wenn man Jesus aufgenommen hat in seinem Herzen. Die Gemeinde zu Antiochia wurde also an das Werk der Gemeinde gerufen. Welches Werk hat die Gemeinde? Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, ist das Werk der Gemeinde. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, das Gesetz der Liebe, Werk der Gemeinde. Da gibt es kein Einzelchristentum. Wir gehören zu dem großen Leib. Aber das Zweite war auch zu erkennen, wo das Heil für sie hergekommen ist und wo Gott sich bekannt hat zu den Menschen. Diese Teuerung, die durch den Agabus, den Propheten von Jerusalem, angesagt worden ist, die ja während der Regierung des Kaisers Claudius stattfand, der regierte von 41 bis 54 nach Christus. Und genau dort war in dieser Zeit auch die weltweite Teuerung, die traf auch die Gemeinde zu Jerusalem ganz besonders. Und das war nicht nur eine Gelegenheit, Barmherzigkeit und Fürsorge aus dem Glauben an Jesus Christus zu üben, sondern dabei zu erkennen, dass alle heilsgeschichtlichen Anweisungen und Auswirkungen von Jerusalem ausgehen. Dieser Stadt, die Gott sich selber erwählt hat. Er hat gesagt, es ist meine Stadt. Er hat auch gesagt, es ist mein Land. Niemand darf sich in das Land setzen, was Gott gehört. Das ist Emanuels Land. Außer diejenigen, die Gott selber da reinsetzen will. Alle anderen werden ausgefegt, früher oder später. Die dürfen da nicht wohnen. Auch wenn sie sagen, na ja, nun, ich habe mich ja schon ein paar Jahre da reingesetzt. Raus! Es ist mein Land, sagt Gott. Und über mein Land bestimme ich selber, wer da drin ist. Und über Jerusalem bestimme ich auch, denn das ist die Stadt, von der aus ich euch das Heil gegeben habe. Jesus starb zu Jerusalem für mich. Er ist auferstanden von den Toten für mich zu Jerusalem. Er wird auch wiederkommen zu Jerusalem. Gott hat das so erwählt. Und das müssen wir, und das sollte auch die Gemeinde zu Antiochien, die ja vermischt war mit Heidengläubigen, Judengläubigen und so weiter, und dann noch in Syrien, im ganz anderen Land, ja, das sollten die erstmal verstehen, dass das eine Bindung ist, die Gott selber geschaffen hat. Heilsgeschichte ging immer von dort aus. Die Gemeinde unter den Nationen sollen das nie vergessen, dass das Heil von den Juden kommt, wie es Jesus gesagt hat in Johannes 4, Vers 22 zu der Samariterin. Kommt von Jerusalem. Denn da werde ich für dich sterben. Da lasse ich mein Leben für dich. Nicht hier in Samaria, sondern in Jerusalem lasse ich das. Ja, und daher kommt das Heil aus diesem Stamm, aus diesem Volk, das ich erwählt habe. Mitten raus kommt das dann auch zu den Heiden. Jerusalem war also immer die Offenbarungsstätte der Liebe Gottes. Wenn wir in Johannes 3, Vers 16 lesen, wir kennen das Wort ja auswendig, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Ja, wo gab er ihn denn hin? Nach Jerusalem ans Kreuz. Nicht außerhalb Jerusalems. Gott liebte die Welt und gab seinen Sohn ans Kreuz zu Jerusalem. Und von dort ging das Heil durch die Überwindung des Todes unter die Nationen. Deswegen wurde die Gemeinde zu Antiochien ja geradezu herausgefordert, jetzt ihre Gaben für die Brüder und Schwestern zu Jerusalem einzulegen. Lesen wir einige Verse schon der Vorankündigung, die Gott auch durch die Propheten gesagt hat. Jesaja 2 lese ich mal. Es gibt ja sehr viele Aussagen, aber einige sollten dafür jetzt mal Pate stehen. Jesaja 2, Vers 2 bis 3b. Zur letzten Zeit wird der Berg da des Herrn Hauses feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Darum sind ja die ganzen Nationen, man wundert sich ja sowieso, eigentlich menschlich schizophren, dass große Nationen gegen so ein kleines Land und gegen so eine kleine Stadt sind. Aber womit hängt es zusammen? Weil der Teufel das hasst, was Gott gehört. Er hasst das. Und was Gott gehört, muss weg oder unter seine Regie kommen. Er will es haben. Sonst gäbe es ja viel größere Städte und vielleicht schönere Städte, die man ja bewundern könnte. Aber nein, es geht ja um Gottes Sache und die muss bekämpft werden. Der Bezugspunkt, der irdische unseres Glaubens, führt immer wieder zu dem Ausgangspunkt unseres Heils, Jerusalem, und auch zu dem Endpunkt, zu dem Volk, das dort wohnt, dem Ausgangspunkt durch dieses Volk hin zu uns, dann wieder zurück zur Vollerfüllung des Heils. Wir lesen auch in Jesaja 40 deswegen, nur deswegen, diese Worte. Nicht, weil es hier um Menschen schlechthin geht. Es geht um Gott. Es geht um sein Volk. Es geht um sein Land. Es geht um seine Stadt. Es geht um sein Heil. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das ist hier so deutlich gesagt. Eine Stimme in der Wüste soll das sagen, bereitet den Herrn den Weg. Oder Psalm 122, Vers 6, wünscht Jerusalem Glück. Es möge wohl gehen denen, die dich lieben, weil das Heil daher gekommen ist, weil Gott sich dort offenbart hat, zum Heil für alle. Oder in Jesaja 66, Vers 10, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ja, die ganze Gemeinde Jesu soll an Golgatha getröstet werden. Und das geht von Jerusalem aus. Und das geht durch die ganze Welt und geht wieder zu Jerusalem zurück. Weil Gott immer von dort aus redet, da wo er den Himmel geöffnet hat und wieder öffnen wird. So wie es ja auch im Propheten Sacharja steht, Kapitel 14. Ab Vers 4 lese ich mal. Wenn der Messias wiederkommt, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt. Da werden seine Füße stehen auf dem Ölberg. Und in Vers 5, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Ja, das ist der Trost. Aber das hat man nicht gleich, wenn man zum Glauben kommt. Das muss man erst mal annehmen. Auch die Gemeinde zu Antiochia musste das erstmal annehmen. Oh, da sind Leute in Jerusalem, kennen wir überhaupt nicht. Haben die Hunger? Ja, was interessiert uns das? Nein, das sind eure Brüder und Schwestern. Und von dort her habt ihr das Evangelium bekommen. Also, macht euch auf, Werke des Glaubens. Und sie sammelten und legten zusammen eine große Menge, so dass Barnabas und Saulus mit dieser großen Spende nach Jerusalem gingen und dort auch die Urgemeinde versorgte. Es passierte etwas, was schon zu Pfingsten passiert war. Sie waren ein Herz und eine Seele. Also ich freue mich immer über die Aussage, aber ich gucke dann auch immer nach, ob das praktisch stimmt. Die Aussage klingt gut, habe ich gern. Aber jetzt suche ich auch die Erfüllung davon. Ein Herz und eine Seele, wie kann das passieren? Es kann nur passieren, indem Jesus der Einzige in unserem Leben ist, der das Sagen hat. Denn er selber streitet sich nicht mit sich selbst. Das sind nur wir, Menschen, wir streiten. Wir lehnen ab, wir nehmen an, wir machen Grüppchen, den lassen wir links liegen, den beziehen wir mit ein. Das sind wir. Jesus macht das nicht. ein Herz und eine Seele in seinem großen Leib. Agabus, dieser Prophet aus Jerusalem, verkündigte später auch dem Apostel Paulus seinen weiteren Dienstauftrag, als sie sich dort trafen im Haus des Philippus, wo auch die vier Töchter von Philippus waren, dort am Meer, in Caesarea, am Mittelmeer. Und da sagte er ihm, wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 21, 10 und 11, der Gürtel gehört, der wird in Jerusalem auch gebunden und in die Hände der Heiden gegeben. Und genauso passierte es. So passierte es. Dieser Agabus, der hatte im Geiste Gottes geredet. Und wenn auch heute der Herr nicht mehr durch neue Propheten zu uns redet, denn das Wort Prophetie ist abgeschlossen, dann wurde zu der Zeit, als das Neue Testament noch nicht geschrieben und abgeschlossen war, die Wegweisung zum geistlichen Leben der Gemeinde durch Propheten und Weissager weitergegeben. Hier verstehen wir auch das Wort aus Epheser 2, Vers 19 und 20, wo es dann heißt, ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Hier werden also die Propheten neben die Apostel gleichgestellt, neutestamentlich, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Er ist der Stein, der alles zusammenhält. Das heutige Weissagen ist nur eine neue Erleuchtung über dem, was geweissagt wurde. Zum Schluss können wir sagen, die Gemeinde zu Antiochien nahm diese Botschaft von Jerusalem aus gerne an. Als dieser Agabus von Jerusalem kam und hat gesagt, was los ist und welche Teuerung auf einen zukommt und so weiter. Sie nahmen das gern an und halfen auch den Glaubensgeschwistern. Sie halfen. Und ich denke, dieses Bild ist für uns auch sehr wichtig. Wir sind berufen zum Helfen. Untereinander, nicht zum Kritisieren, zum Helfen, zum Annehmen, zum Segnen. Jeder legte nach dem Maß, das er hatte und was er konnte, eine Liebesgabe ein für die Brüder in Not. Barnabas und Saulus brachten das dann dorthin. Es war die Gewissheit, dass Jesu Liebe siegt. Auch in schwierigen Zeiten, in Anfechtungszeiten, Jesu Liebe siegt mitten in der Gemeinde. Das dürfen wir immer wissen, egal was auf uns zukommt, wenn wir nur den Herrn zulassen. Hier zeigt sich also wieder die Auswirkung von Pfingsten, die Verbundenheit durch den einen Heiligen Geist des himmlischen Vaters, der für seine Kinder sorgt. Ich hatte ja schon Apostelgeschichte 4 zitiert, ein Herz und eine Seele. Oder wie es auch dann später Paulus im Brief an die Korinther schrieb und war froh darüber, dass die Korinther sich auch darauf einließen, zu sammeln für Jerusalem, für die arme Gemeinde. Da heißt es in Kapitel 8 vom 2. Korintherbrief, Vers 14, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Das hat Gott so gemacht in der Wüste, nicht, wo sie das Manna sammelten. Nicht? Einer, der konnte gar nicht so schnell sammeln, wie er sammeln sollte, aber trotzdem war der Topf voll. Und der andere, der hat eben mehr gesammelt, ganz schnell, und trotzdem war weniger drin, so viel, wie er brauchte. Weil Gott immer den Ausgleich gibt. Und das ist sein Geist untereinander. Wir sollen auch einander diesen Ausgleich im Geistlichen, in der Handreichung geben können. Wie damals richten wir unsere Blicke also nach Jerusalem. Dort entsteht erneut Gemeinde Jesu und wir wollen sie segnen. Und durch das dortige Geschehen werden wir immer an die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes erinnert und daran, dass die weltweite Gemeinde einst in der Entrückung sichtbar zusammengefügt wird und alle erkennen, das ist der eine Leib. Darum sollen und wollen wir auch jetzt schon alle Lasten und Freuden dieses großen Leibes in der ganzen Welt mittragen. Wir sind nur ein Teil davon. Soweit zu diesen Aussagen über die Gemeinde Antiochia, diese Glaubenserfahrung, die sie machen mussten, aber auch gemacht haben.